Ja, hallo Daniela und hallo alle Zuhörer. Willkommen zum Brutal Mental Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit Herausforderungen und Erfolgsstrategien der mentalen Gesundheit beschäftigt. Ich bin Matthias Schwarze und zusammen mit der bezaubernden Daniela Diesmeier, euer Gastgeber. Heute sprechen wir wie immer mal über zwei spannende Themen. Und wir haben uns ausgedacht, uns über Druck im Profisport zu unterhalten. Das ist die Balance zwischen Ambition und Wohlbefinden. Und der zweite Teil, den wir gern beleuchten würden, wären Antreiber und Erlauber. Das ist auch etwas, was Daniela in ihrem monatlichen Newsletter schon ja, beleuchtet hat. Und da geht es um mentale Gesundheit und durch gesundes Denken und auch Verhalten. Und lass uns doch da einfach direkt einsteigen. Oder Daniela?
Sehr gerne. Vielen Dank für die super coole Begrüßung.
Ja, danke, dass ich die heute übernehmen durfte. Wir wollten ja mal die Zuhörer überraschen und ja, mal zeigen. Hier sind zwei Leute und heute mal mit einer fremden Stimme starten. Und das bin ich. Danke dir, Daniela. Schön, dich zu sehen. Und schön, euch zu hören.
Ebenso. Du siehst so entspannt aus.
Ich hatte 2 Wochen sehr entspannten Urlaub in den Bergen und habe den sehr genossen mit meiner Familie. Ich habe nicht gearbeitet, naja, kaum gearbeitet. Und das hängt mir immer noch ein bisschen nach. Ich bin jetzt die erste Woche wieder da und es hat mich ungefähr nach 10 Minuten wieder abgeholt auf der Arbeit. Aber das macht mir ja auch sehr viel Spaß, das mache ich auch sehr gerne. Und deswegen habe ich auch diese Woche jetzt nicht völlig zum Wahnsinn getrieben. Und die Entspannung hält hoffentlich noch ein bisschen an.
Ach, sehr schön. Ich habe mal gelesen, ich kann die Sprache nicht, aber ich habe mal gelesen, dass die Japaner das Thema Neid unterteilen. Und zwar bei denen gibt es positiv und negativen Neid. Und positiver Neid ist Neid, der dich motiviert, und negativer Neid ist Neid, der dich so niederschmettert. Und dich so entspannt zu sehen und vom Urlaub zu hören und deine Bilder gesehen zu haben auf Instagram, hat dann eher positiven Neid in mir ausgelöst. Also motiviert.
Das freut mich wirklich sehr. Und ich hoffe, dich da einfach mit entspannt zu haben, weil ich denke ja, du hast auch noch einen Urlaub vor dir. Und ich weiß auch, dass du weg warst.
Ja,
Oder?
ich bin immer nur so ganz kurz. Bei mir ist momentan Urlaub leider noch nicht drinnen, aber ich gönne mir ja immer so Kurzauszeiten. Darin bin ich, glaube ich, sehr, sehr gut, dass ich so innerhalb von einem Tag oder einem halben Tag mir so Auszeiten gönne und das auch nehme. Und das ist viel wert. Darin bin ich, glaube ich, ganz gut.
Es ist auch schön, wenn man das kann, also ich gerade, also ich kann das auch sehr gut, diese kurzen Auszeiten, mal so ein, bei mir ist das mehr so ein langes Wochenende, so ein Freitag und ein Montag, an denen ich mich dann so komplett rausnehme und vielleicht so telefonisch erreichbar bin, aber ich bin dann wirklich in den Bergen und gern auch mit der ganzen Familie oder mit guten Freunden, aber ich brauche schon diesen Abstand auch, diesen physischen Abstand von dem hier, ne? Und da bist du mir weit voraus, wenn du sagst, du kannst so einen halben Tag schon abschalten, aber da bist du wahrscheinlich als Triathletin auch verwöhnt, 6 Stunden aufs Fahrrad, ne? Und dann denkt man an nichts. Das läuft.
Na, an die Watt denken wir natürlich.
Genau das.
Okay.
Bei Watt sind wir genau beim richtigen Thema, finde ich. Bei Watt entsteht ja, wenn man Druck aufs Pedal ausübt. Druck aufs Pedal gibt es auch bei Profisportlern. Ich finde, das können wir gerade bei Olympia ganz gut sehen. Und wir haben es auch vorher bei der EM gesehen, dass Profisportler ja unter Druck einfach performen müssen, ne? Und dieses Spannungsfeld zwischen dem Ruhm, den man erreicht und ja, diesem Ansehen, das man da auch erreicht, dieses Lob, das man bekommt und dann auf der anderen Seite dieses Pressure to perform, dass man halt ja dann auch den Druck hat, diesen Ruhm ja gerecht zu werden und diese Leistung auch zu bringen. Das ist einfach ein immenser Druck, der auf allen Profisportlern lastet. Und wir sehen immer nur das glänzende Metall in der Hand, die Goldmedaillen, die Silbermedaillen, die Bronzemedaillen. Und selbst ein vierter, fünfter, sechster Platz der Teilnehmer bei Olympia ist ja schon sehr viel wert. Da fängt der Druck ja schon an. Und ja, mich würde mal interessieren, was steckt denn hinter diesen ganzen Medaillen? Was passiert hinter den Kulissen? Nicht nur hinter Olympia, sondern auch hinter der Kulisse des einzelnen Sportlers. Und wie kriegen jetzt diese Athleten und Athletinnen hin, diese Ambitionen, die sie haben? Und die auch gerechtfertigt sind, mit ihrem eigenen Wohlbefinden irgendwie in Korrelation zu bringen. Und ja, das wäre so eine dicke Frage, die ich genau an dich als Coach hätte. Und ja, was so
Die
deine
gute
Meinung dazu?
Frage. Ja, ich finde das eine gute Frage und ich habe ganz viele Assoziationen zu dem Thema. Und Gerade auf LinkedIn, da sind wir ja auch befreundet miteinander. Ich weiß nicht, ob das in deiner Bubble auch so ist, aber in meiner hat gerade jeder was zu Olympia zu sagen. Und ich komischerweise bin am ruhigsten, wobei ich eigentlich wirklich so viel von Olympia verfolge. Aber ich scheue mich manchmal vor diesen Plattitüden. Man muss nämlich aufpassen. Also zum Beispiel, wenn dann ein Athlet, der mal einen Rückfall hatte, wie Simone Biles zum Beispiel, die sehr, sehr stark war als Athletin und die dann mal ein Olympiajahr nicht so gut haben, vielleicht sogar Sponsoren verlieren, von der Presse schlecht geredet werden und dann zurückkommen, dann feiern wir die wahnsinnig und dann erzählen die vielleicht sogar selber, dass sie beim Mentalcoach oder in der Therapie waren, oder manchmal sogar auch beides. Und dann feiern die Leute das, als ob der Athlet das jetzt überwunden hat und ab jetzt unbesiegbar ist. Und da geht genau unser Fehldenken los, denn das ist ja ongoing. Also das kommt irgendwann ab einem gewissen Punkt im Leben, ist diese Leichtigkeit weg, die manche am Anfang haben. Wenn du das erste Mal so erlebt hast, du bist eben nicht unbesiegbar oder auch körperlich nicht unverletzbar, dann kommen die ersten Gedanken. Bei dem einen früher, beim anderen später oder der einen. Und dann geht das weiter. Das heißt, du beginnst dich damit auseinanderzusetzen. Und das ist die gute wie die schlechte Nachricht, das bleibt Arbeit. Und das wird immer so erzählt, als ob der Athlet das dann aufgearbeitet hat und ab jetzt funktioniert er wieder wie eine Maschine. Und das ist eben die schlechte Nachricht. Nein, wir sind keine Maschine und wir werden auch immer wieder vor neuen Hürden stehen. Das Einzige, was sich ändern kann, wenn wir die Fähigkeit haben, uns daran zu erinnern, dass wir schon mal das Zeug hatten, aus so einem Loch rauszukommen. Und der Kopf sich daran erinnert und daraus Kraft ziehen kann, aha, ich habe das schon einmal gekonnt, ich kann das wieder, dann kann uns das helfen in der Resilienz, dass wir in zukünftigen Themen da leichter rauskommen. So, das ist so das eine. Das heißt, mir ist das manchmal zu kurz dargestellt. From Zero to Hero. Das gibt's nicht, sondern der Hero ist eigentlich jemand, der immer wieder auch vor Hürden stehen wird. Ja, und das ist so die erste Frage, die ich gerne beantworten würde. Das heißt, der Druck ist dann nicht weg, sondern sie lernen, mit diesem Druck anders umzugehen.
Das klingt für mich so nach Training.
Genau, exakt. Das ist Training. Und es ist auch so, dass es Zeiten gibt, wo es dir leichter fällt und Zeiten, wo es schwerer ist. Und deswegen muss man auch da sagen, was über Resilienz geschrieben wird. Auch da wieder, wenn es in Social Media geschrieben wird, wird es oft vereinfacht. Klar, weil wir müssen dort auch Komplexität reduzieren. Das ist ja ein Medium, was nicht dafür geschaffen ist, lange Romane zu schreiben. Und dann wird oft suggeriert, wenn du nur die innere Haltung hast, dann kannst du resilient sein. Und die Menschen, die in dem Moment nicht resilient sind oder sich mental schwach fühlen, die sagen dann, aha, also mit meiner inneren Haltung stimmt was nicht. Und fühlen sich dann noch schlechter. Das ist ja das Gemeine an der Sache. Und wir wissen aber längstens, dass Resilienz auch was damit zu tun hat, was ich für ein Umfeld habe. Wenn du Single bist oder sehr alleine, dann ist Resilienz weniger stark da, als wenn du ein starkes Umfeld hast. Wenn wir den Athleten bei Olympia zuhören, wenn sie im Interview erzählen, erzählen die meistens davon, dass sie eine Familie haben, die dabei ist oder der Freund, der mitfiebert, oder die Tochter. Du hörst immer raus, es ist ein Umfeld, das in irgendeiner Form Rückhalt gibt. Ist das mal nicht da, und das gibt es natürlich auch im Leben, ich meine, das kennen wir alle, wenn eine Säule wegbricht, dann brechen oft ganz schnell weitere Säulen. Das ist ein bisschen gemein im Leben. Man sagt ja auch, der Teufel kackt immer auf den gleichen Haufen. Das ist eigentlich dasselbe. Und dann ist es für einen Athleten natürlich viel schwerer, sich rauszufuddeln. Deswegen müssen wir immer so ein bisschen fair sein und sagen, in welcher Situation ist die Person gerade? Und dann kommt noch das hormonelle Thema dazu, dass du in manchen Phasen des Lebens auch hormonell bedingt weniger resilient bist. Ich möchte es nicht als Ausrede nehmen, weil ich finde, das ist zu einfach. Aber man muss es zumindest berücksichtigen, dass manche Menschen sensibler reagieren. Und das gilt auch wieder nicht für jeden.
Ja, danke schön. Super interessant. Ich würde auf einen Punkt gern mal zurückkommen, weil das mich jetzt mal ganz persönlich auch interessiert. Du hast, und das fällt mir auch auf, viele Athleten, gerade Olympia, du sagtest ja, die haben ihr Umfeld dabei, die haben ihre Freunde dabei, die Freundin dabei. Mir fallen so ein, zwei Szenen jetzt ein. Und es ist auch ganz oft so, dass jemand sagt, ich widme das irgendjemandem oder so. Ne? Würdest du sagen, dass das hilft, wenn man holt man sich dort einen Antrieb, etwas für jemanden anderes zu tun? Ist das ein Antrieb, ein extra Antreiber oder sowas? Kann man das so bezeichnen?
Hast du schon mal eine Staffel gemacht?
Ja, das habe ich schon mal gemacht, ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Ja, super. Das fühlt sich immer gut an. Erstens mal, ich bin ein absoluter Teamplayer. Ich mag Team sehr gerne. Ich finde, man partizipiert immer voneinander und alleine kann man ganz viel leisten, aber zusammen kann man richtig was reißen. Ne? Wenn man sich aneinander potenziert und so arbeite ich im Job, so mache ich auch gerne Sport. Deswegen macht mir zum Beispiel auf der Transalp super viel Spaß, weil es ein Teamsport ist. Ne? In den meisten Fällen zumindest.
Und
Und
das ist die
das ist
Antwort.
eine
Das heißt,
Staffel.
in de
Ja.
genau. Und in dem Moment, wo du quasi es nicht nur für dich tust, sondern es in den größeren Zusammenhang setzt, ich mache es, ich widme es dir, ich widme es meinem Sohn oder ich höre das auch manchmal, ich war frisch verliebt und jede Zeitmatte habe ich an die Person XY gedacht. Das heißt, es trägt dich in dem Moment und danach kann ich die Person wieder sehen und gleichzeitig kommt es in eine sinnstiftendere Struktur und immer was sinnstiftet, ne, das wissen wir vom Arbeitsleben, das gibt so eine intrinsische Motivation und dadurch shiftet, also so verschiebt der Athlet den Druck ein bisschen. Ich mache das für uns beide oder ich mache es für dich und dadurch ist es nicht mehr, dass ich es für mich machen muss und das ist weniger Druck, sondern ich mache es für dich. Und das fällt interessanterweise vielen Menschen leichter. Ja.
Okay.
So wie bei der Staffel. Bei der Staffel sich nochmal extra pushen, ist oft leichter für viele Menschen. Genau.
Ja,
Siehe
ja,
deutsches
danke.
Triathlon-Team, die dann bei
Ja.
der Staffel mal eben einen rausgehauen haben. Genau.
Superklasse. Ja, und auch die 4x100 Meter heute der Frauen, die dann ja, mit den Amerikanern gekämpft haben und sich jetzt ins Finale gerockt haben und auch unerwartet auf diesem Niveau das so zu bringen. Wirklich. Richtig stark. Also interessant, habe ich mir vorher noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Warum ist das so? Bringt mir das was? Weil du es gerade gesagt hast. Deswegen habe ich den Gedanken jetzt einfach mal aufgenommen. Ich hoffe, das ist auch okay so.
Ich glaube, das ist
Ja.
super. Ich denke, ganz viele haben solche Fragen. Mehr davon.
Ja, oftmals kommt man sich ja auch, und das ging mir eben tatsächlich auch so, bevor ich es gefragt habe, ne, ist das einfach eine dumme Frage? Ich meine, mit 30 Sekunden Google hätte ich vielleicht mir auch eine Antwort zurechtlegen können, ja, ist so, ne? Und mit kurz mal nachdenken wäre ich auch auf ein Ja, ist so gekommen. Aber was steckt denn dahinter? Und ja, die Spezialistin, da kann ich sie doch einfach mal fragen. Und dann muss sie das nicht erst in den nächsten Newsletter schreiben, auf den ich sicher nachher auch nochmal komme.
Sehr gut.
Ja, also
Sehr
mir fallen
schön.
bestimmt noch ein paar andere dumme Fragen ein und ich denke auch für alle da draußen, wenn jemand mal eine dumme oder auch eine schlaue Frage hat. Jede Frage ist schlau, weil wer nicht fragt, darum. Ne? Und wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie uns auch gerne. Schreibt ihr auch gerne bei Instagram oder schreibt Daniela eine E-Mail. Wir nehmen das auch gerne hier im Podcast auf. Hatten wir ja auch in dem ersten Podcast schon angeboten. Und das steht auch weiterhin so, dieses Angebot.
Wir
Aber wir
haben
sind ja noch ganz.
übrigens eine, entschuldige, dass ich reingehe, wir haben
Bitte.
tatsächlich eine Bitte. Und
Ja.
zwar kam an mich die Frage, ob ich mal was zu den Wechseljahren machen kann.
Oh
Und
ja,
das würde,
da
da
bin
wollte
ich
ich dich
mittendrin.
nämlich fragen, ob du, sehr gut, Antwort. Und ich wollte dich fragen, ich war nämlich nicht sicher, ob das ein Thema für, ob du Lust drauf hast. Ich würde da wahnsinnig gerne mal eine Podcast-Folge dazu machen. Ich habe sogar Klientinnen, die sich bereit erklärt haben, einen O-Ton dazu abzugeben und dazu zu erzählen. Und ich fände das so spannend, weil ich glaube, dass das Männer genauso betrifft. A, weil viele Männer irgendwann in die Situation kommen, dass ihre Frauen in die Situation kommen. Oder sie vielleicht eine Chefin haben oder eine Kollegin, die in der Situation ist.
Ich kann ja auch einfach mal ein bisschen stiller sein und kann das vielleicht einfach eine männliche Perspektive zu dieser ganzen Sache bringen, genau aus den Gründen, die du gesagt hast. Bei Männern sehen die Wechseljahre übrigens ganz einfach aus. Wir kaufen uns ein Cabrio und ja, nehmen ein
Macht
paar mehr
Triathlon
Trainingsrunden
Ironman.
und machen Triathlon und Ironman, kaufen uns 12.000 € Carbon-Fahrrad. Das ist, dann
Okay.
ist es soweit. Ja.
Gut. Irgendwann spricht sich der Podcast noch rum als Triathlon-Bashing. Wir müssen aufpassen. Ich
Überhaupt
habe einen
nicht.
Ruf zu
Ja.
verlieren.
Diesmal hast du damit angefangen, nicht
Ja,
ich.
ich weiß, ich
Ja,
weiß.
ja. Also ich stehe gern zur Verfügung zum Thema.
Okay.
Ja, wir waren immer noch bei Ruhm und Druck. Und ich denke, du hast da vorhin wirklich sehr, sehr umfassend auch schon das Ganze beschrieben. Aber wie kann ich Stress reduzieren? Ich glaube, du kannst hier Tipps geben, wie man damit umgehen kann, weil du bist auch selbst sportlich super aktiv und warst auch schon sehr, sehr, sehr erfolgreich und hast da auch an einer Schwelle gestanden, wo du sie ganz sicherlich mit Ruhm und Druck selber umgehen musstest. Und ja, kannst du vielleicht auch so praktische Tipps aus dem eigenen Erleben, aus dem eigenen Handeln geben oder halt aus deiner Coaching-Praxis.
Bei den praktischen Tipps würde ich dich unbedingt einladen, dass du auch noch Input gibst. Aber was ich schon sagen kann, und das hat auch viel mit dem Thema zu tun, was ich in den letzten beiden Newslettern aufgegriffen habe, ist das Thema innere Antreiber. Und zwar haben wir haben alle bestimmte, das Wort Glaubenssätze hat, glaube ich, inzwischen fast jeder gehört, also bestimmte Gedanken, von denen wir überzeugt sind, dass so das Leben funktioniert, weil wir das in der Kindheit, Jugend gehört haben oder auch im Erwachsenensein gemerkt haben, wenn ich so und so denke, dann bringt mich das weiter. Also beispielsweise, ich gebe nicht auf, bis ich mein Ziel erreicht habe. Und was steckt dahinter? Da steckt eigentlich dahinter als innerer Antreiber, sei stark und streng dich an. Und das sind jetzt mal, wenn man das drauf schaut, würde wahrscheinlich die meisten da draußen sagen, gerade die Sportlichen unter euch oder die Leistungsorientierten, was ist denn daran schlecht, bitte? Und daran ist erstmal gar nichts schlecht, weil das motiviert uns ja. Und es gibt auch ganz viele Songs zu dem Thema. Und das pusht uns ja auch. Also ich höre das zum Beispiel auch gerne beim Laufen, ja, oder wenn ich auf der Rolle sitze, so Songs, die mich so richtig in diesen Antreiber reinbringen. Das heißt, beim Sport will ich ja auch während des Rennens in der Richtung unterwegs sein und in die Richtung denken. So, jetzt kommt aber vom Leben manchmal eine Hürde. Und dann kann dieses Ziel so nicht erreicht werden, wie ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Und dann stehe ich mir mit genau diesen inneren Antreibern wahnsinnig im Weg, weil ich nicht aufhören kann, so zu denken. Und dann, ich kann nicht aufhören, mich anzustrengen, obwohl es aber vielleicht viel, viel sinnvoller wäre, jetzt mal einfach Ruhe, dem Körper Ruhe zu geben, einfach mal loszulassen. Oder auch mal umzudenken und zu sagen, wenn dieses Anstrengen seit 5 Jahren in dieser Organisation nicht klappt, vielleicht sollte ich mir mal überlegen, ob ich in eine andere Organisation gehe. Aber da gibt es eben ganz viele Menschen, die mit diesen Antreiber, die dann mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Das muss aber, weil nur wenn ich mich genug anstrenge, dann kann ich mein Ziel erreichen. Und deswegen braucht es eben manchmal, dass ich meine inneren Antreiber oder diesen verstärkenden Glaubenssatz hinterfrage, ist der in diesem Moment sinnvoll? Und dann sprechen wir eigentlich von Perspektivenwechsel oder auch erlaubenden Gedanken. Also kann ich mir erlauben, mal anders zu denken? Und bringt mich das in meiner Leistung sogar weiter? Und dann dieses mit dem Kopf gegen die Wand rennen ist ein sehr häufiger Fall, wenn der oder die Athletin das erste Mal auf die Idee kommt, vielleicht hole ich mir mal jemanden, weil ich komme nicht weiter, die Wand bleibt. Und das kann man ja auf vieles im Leben übertragen.
Ja, und genau das fand ich eben ganz besonders gut an deiner Antwort, diese Adaption. Ich meine, wir beschäftigen uns ja hier auch sehr viel mit Sport, aber halt auch mit Coaching und mit Führung. Und du hast eben eine Adaption in Richtung Job und Organisation gebracht, genau bei diesem Thema. Und genau das finde ich gut. Man kann es halt auf alle Lebensbereiche übertragen. Natürlich reden wir über Druck im Leistungssport. Das war jetzt das Grundthema. Und wir sind jetzt auch schon im zweiten Thema und ich glaube, die beiden Themen vermischen sich auch sehr stark und es passt ja auch sehr gut her. Aber genau die Adaption hast du gerade gebracht. Es ist halt eben nicht nur Druck im Leistungssport. Mir fallen halt auch dienstlich sehr viele Dinge ein, wo genau das gefordert ist. Man Bestleistungen im entscheidenden Moment abrufen muss und oder in Drucksituationen überlegt handeln muss, ruhig bleiben will, gelassen an Dinge herangehen, innerlich und äußerlich gelassen, äußerlich, weil da halt auch noch 100 Menschen stehen in meinem Stab, die ja, wissen wollen, dass der Schwarze eine vernünftige Entscheidung trifft. Ne? Obwohl die Beratungsleistung, ja, vielleicht wissen die es auch alle nicht besser, aber irgendjemand muss sagen, wir gehen jetzt nach links oder wir gehen jetzt nach rechts, ne? Weil wir warten mal ab, bis da was explodiert, das wollen wir nicht, ne? Sondern es muss entschieden werden. Ne? Da braucht man auch Kontrolle über die eigenen Gedanken und ja, da sind ganz viele kritische Situationen, die man entschärfen muss. Da sind wir auch wieder in Führungsleistung. Das heißt auch, dass ich Situationen wahrnehmen muss, dass ich ein offenes Auge für kritische Situationen habe, dass ich mich auf solche Situationen vielleicht auch vorbereite. Training, wir hatten es vorhin schon genannt. Na, ich denke, wir können vielleicht ein bisschen später noch ein bisschen tiefer einsteigen. Ich wollte nur gerade sagen, dass ich die Adaption einfach toll fand. Ja, entschuldige die lange
Nee, ich fand
Herleitung
das super.
zu
Und
diesem Teil. Ja.
da war auch was ganz, also ganz viel Wichtiges drinnen. Und du hast so schön gesagt, dass ich das auch wahrnehme. Und das ist genau das, wenn wir im Stress sind, dann ein Stück weit wollen wir ja sogar, also bei sportlicher Anstrengung, Wettkampf ist ja Stress. Und das ist ja, viele kennen das Wort positiver und negativer Stress. Das heißt eigentlich nur, wenn der Stress noch als positiv empfunden wird, dann auf gut Deutsch könnte man sagen, atme ich noch. Das heißt, ich bin noch präsent im Moment. Ich habe irgendwie auch noch ein Gefühl von Lust und also auf diese Sache. Und ich atme noch, ich habe noch genügend Sauerstoff im Kopf. Du hast gerade schon die Handbewegung gemacht. Der Fokus ist verengt, aber ausreichend da noch wahrzunehmen. Ich blende Dinge bewusst aus. Aber ich nehme genug wahr, was mir auf dem Weg zu meinem Ziel erforderlich ist. Und wenn dieser Stress negativ wird, dann wird der Fokus noch enger. Dann fange ich an zu verkrampfen. Das ist auch das, was die Leute in der Adoption wieder im Arbeitsleben, wenn die Leute sagen, ich weiß nicht, mir geht's nicht gut, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Ne? Rückenschmerzen gehört zu den größten Krankheitsbildern, die wir im Berufsleben haben. Und das hängt eben oft damit zusammen, dass wir auch so ein Krampfen entwickeln, wirklich zu wenig atmen, zu wenig auch in den Bauch und alles sich festmacht. Und das ist natürlich beim Athlet genauso, wenn bei den Top-Athleten, wenn die es dann zu sehr wollen. Und also jetzt die Mihambo, wir nehmen leider den Podcast auf, während sie im Finale springt. Und deswegen, ich habe nur mitbekommen, dass den Anfang vom Finale, dass sie tatsächlich jetzt gerade nicht so einen guten Einstieg hatte und es ist nicht ganz klar, wie es weitergeht und sie muss einen kühlen Kopf behalten. Und sie ist aber bekannt dafür, dass sie es kann. Was braucht sie in den Momenten? Das kann man bei den Hochspringern und Weitspringern immer wahnsinnig schön beobachten, weil die ganz lang warten müssen, bis der nächste Sprung kommt. Und Spoiler, ich habe früher Hochsprung gemacht als Schülerin. Und was die machen müssen, ist, die müssen atmen in der Zeit, die müssen zur Ruhe kommen. Das heißt, diese Mischung aus Sympathikus und Parasympathikus, der Athlet, wenn er in der Anstrengung ist, Nervensystem, Anspannung. Und in der Zwischenzeit Entspannung. Ja, die legen sich dann sogar oft hin, decken sich manchmal zu, obwohl das Stadion irgendwie total heiß ist. Die Reporter sagen, wieso decken die sich zu? Die fahren den Puls richtig runter, atmen und kommen zur Ruhe. Und dann müssen sie sich wieder aktivieren. Und da können wir uns total viel von abschauen. Dieses Anspannung und Entspannung. Und wenn wir quasi immer in der Anspannung drin sind, dann wird es zum Dauerstress. Und das ist dasselbe, was mit den inneren Antreibern passiert, um da den Bogen hinzumachen. Wenn wir nur innere Antreiber haben, die uns die ganze Zeit pushen und keine Erlauber bringen, die mal Entspannung reinbringen, und ich sofort denke, dann bin ich faul, dann bin ich nicht mehr leistungsfähig, dann passiert genau das, dass ich unter diesem ganzen Druck irgendwann, ja, der eine verletzt sich, der andere kommt ins Burnout, der dritte geht in so einen Rückzug hinein, will keinen mehr sehen. Wir haben ja unterschiedliche Reaktionen darauf. Aber das ist eben nicht menschlich. Das geht nicht. Wir brauchen beides.
Ja, und auch ein Dankeschön. Und ein großer Unterschied vom Leistungssport, jetzt in der Adaption zum Job, ist ja auch, so ein Leistungssportler, der macht das ein paar Jahre, ne, auf diesem Niveau und dann ist Schluss. Ja, dann geht er in seinen wohlverdienten Ruhestand mit ungefähr 31 Jahren, also so circa 30 Jahre vor dem, was ich jetzt bin, ne? Und oder jetzt mit dem grauen Bart aussehe. Aber der hört halt mit Anfang 30 auf, ne? Spätestens Mitte 30 ist er auf diesem Niveau dann auch Schluss. Und dann wird er Coach, Trainer, was auch immer, bleibt im Sport erhalten, wenn er gut war, hat immer noch positive Ergebnisse. Ich habe da was Tolles über Steffi Graf mal gelesen. Die hat mit dem Tennis aufgehört mit 30, weil sie einfach keine Freude mehr am Tennis hatte. Ne? Das war eine tolle Tennisspielerin. Ne? Und die hat das gelebt, die hat das immer ausgestrahlt. Das ist so aus meiner Jugend, Kindheit, ich habe mich nie für Tennis interessiert, aber wenn du den Fernseher angemacht hast, diese Frau gesehen, immer gestrahlt. Ne? Das war immer so ihrs. Ne? Und ich war total geschockt, als ich irgendwann mal so ein Interview mit ihr gelesen habe. Sie hatte keine Freude mehr im Sport. Ne? Und ja, sie hört halt auf. Im Job passiert das nicht. Im Job wird immer noch mehr Performance erwartet. Also wenn ich jetzt auf die letzten Jahre zurückgucke und mit jedem Wechsel der Position, mit jedem Wechsel auch der Führungsposition, kommt dann eher noch mehr Erwartung dazu und ja, noch mehr Performance, noch mehr Pressure. Ne? Und das macht auch alles Spaß, das ist auch alles schön. Aber ja, der Leistungssportler hätte vor ja, jetzt ziemlich genau 14 Jahren gesagt, ist gut jetzt, ne, warte, mach mal ruhiger, ne, werd hier der Trainer. Und ja, bei mir geht's dann erst richtig los, ne? Und ja, das unterscheidet den Job vom Sport ganz gewaltig.
Ja, guter Punkt. Und ja, ich finde auch tatsächlich, dass Steffi Graf in vielen Punkten wirklich bewundernswert ist. Also sie hat viele Sachen gemacht, wo ich auch beeindruckt bin. Und ich schließe mich an, die hohe Erwartungshaltung, die du genannt hast, die ist natürlich ein enormer Druckmacher. Da können wir uns nicht immer von lösen, weil im Job hast du die an dich gerichtet wird. Und dann geht es einfach darum, wie gehe ich mit dieser Erwartungshaltung? Und da gibt es einen weiteren Antreiber, der heißt eben, ja, du musst gefallen oder mach es allen recht, ne? Das ist der gleiche. Und auf Social Media würde der heißen, be liked, also, ne? Sorg dafür, dass du möglichst viele gefällt mir's kriegst. Und das ist natürlich etwas, das heißt, wenn ich immer der Erwartungshaltung von mir selbst und allen anderen gerecht werden will, dann bringt mich das unter enormen Zugzwang. Und natürlich ist es manchmal sinnvoll, auch zu gucken, kann ich Erwartungen erfüllen? Ich meine, das geht bei dir so und das ist bei mir so. Es wäre fatal, wenn wir auf alles pfeifen würden. Aber es geht um die Balance, dass ich lerne und übe zu unterscheiden, welcher Erwartungshaltung, also bei mir selbst, aber auch bei den Haltungen, die an mich gerichtet werden, will ich entsprechen. Und wo grenze ich mich womöglich ab und wo halte ich auch aus, dass ich enttäusche? Und wenn ich mit den Leuten arbeite und wir dann das Enttäuschen üben, dann stellen die sich das oftmals viel schlimmer vor, als die Reaktion dann ausfällt. Ja, dann, wenn ich dann frage, wie war es denn? Na ja, toll, fand das jetzt nicht. Ja, 2 Stunden später war wieder alles okay. Und ich sage, okay, und wir haben jetzt 3 Monate wegen diesen 2 Stunden geredet. Erinnert dich. Na, also, ja, stimmt eigentlich. Und es ist manchmal so, dass wir so eine Angst davor haben und dann aber wirklich bewusst in diese Experimente auch reingehen und es trainieren, dass Enttäuschen sogar mittelfristig dazu führen kann, dass mein Umfeld entlastet ist, weil sie zu mir sagte, ich habe neulich meine 19-jährige Nichte war mit ihrer Freundin hier zu Besuch und bei Taylor Swift. Und meine Schwester hatte zu der Nichte gesagt, komm, frag doch deine Tante und O-Ton sagt dir schon, wenn es ihr nicht recht ist. Und das war für mich ein Riesenkompliment, weil das heißt, ich bin bekannt dafür, dass ich Dinge nicht nur mache, um es anderen recht zu machen, sondern wenn ich ja sage, dann ist es auch wirklich okay für mich. Und ich denke, das ist eigentlich ein Kompliment. Dann kann sich nämlich dein Umfeld auch darauf verlassen, dass wenn du etwas zusagst, du es auch wirklich gerne machst oder das durchdacht hast und nicht, Mal wieder, nur weil du dich nicht getraut hast, Nein zu sagen. Und dann kann ich als Gegenüber auch die Schuldgefühle abstellen. Weil das ist ja das Nächste. Wir laufen ja alle auch mit einem riesen Rucksack voller Schuldgefühle rum, statt dass wir einfach mal uns darauf verlassen können, wenn jemand Nein sagt, heißt es Nein. Wenn aber jemand Ja sagt, dann ist es auch okay, das anzunehmen.
Ja, oftmals hat man ja einfach Angst davor, jemanden zu enttäuschen. Genau das, was du gesagt hast. Und diese Ängste oder der Antreiber, wie du sagst, übernehmen dann einfach die Oberhand. Und ich ja, kann auch nur aus meinem persönlichen Erleben Ähnliches genauso sagen, wie du es gerade gesagt hast. Ich wäre auch eher derjenige, der dir ganz klar seine Meinung sagt. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es mich nicht interessiert, was denken andere, aber meine Bedürfnisse sind auch wichtig. Ne? Das ist auch etwas, was du als ja quasi so positiven Erlauber beschreibst. Ne? Dass die eigenen Gefühle und Bedürfnisse wichtig sind. Ich suche nicht von jedem die Bestätigung. Meine eigene Bestätigung steht mir ja auch aus. Ne? Ich muss mich ja auch bestätigen in dem, was ich tue. Ich kann damit auch gesunde Grenzen setzen und kann trotzdem freundlich sein. Das heißt ja nicht, dass ich unfreundlich bin und sage, du, Taylor Swift ist jetzt nicht so mein Ding. Ne? Lass uns zusammen zum Scooter-Konzert gehen. Ja, da bin ich dabei. Ne? schauen wir mal. Ja, dass es auch einfach in Ordnung ist, jemandem mal zu sagen, nö, du, das ist nicht so mein Ding. Aber weißt du was? Wer das möglich macht, die Daniela. Ne? Die kenne ich und vielleicht frage ich die. Ich lade euch ein, ja, ich zahle euch das Popcorn und fahre euch da auch hin, hole euch wieder ab und gehe in der Zwischenzeit ins Kino oder was auch immer. Und ja, da kann man sich auch mal durchsetzen, ohne dass man in irgendeiner Form ja aggressiv wird oder wirkt, ne? In dieser Durchsetzungsfähigkeit, die man da zeigt.
Das
Aber
finde ich einen guten
ist
Punkt.
natürlich ein Weg.
Ja, aggressiv wirken finde ich einen guten Punkt, weil das ist ja dann das, was im Arbeitsleben häufig mal passiert, dass Leute zu lange nicht Nein sagen und dann aber von jetzt auf gleich, so, ich sag's jetzt mal, zickig, aber für Männer und Frauen geltend, weil mir jetzt kein anderer Begriff dafür einfällt, reagieren und sich das Umfeld dann so wundert, du bist doch sonst so höflich, weil aber vorher der Punkt nicht gefunden wurde. Ich möchte nicht behaupten, dass ich in allen Bereichen des Lebens mich gleich gut abgrenzen kann, sondern es hat auch immer damit zu tun, wie wohl fühle ich mich in meinem Umfeld. Und wenn ich mich akzeptiert fühle, kann ich leichter eine Grenze setzen.
Das unterschreibe ich ganz genau so. Und nicht, ja, fühle ich mich akzeptiert, dann kann ich natürlich leichter eine Grenze setzen. Aber auch, wo setze ich meine Grenze, ist auch stark vom Umfeld abhängig. Auf der Arbeit sind die sicherlich ganz anders, als wenn mich meine Frau fragen würde, für die ich alles tun würde, oder meine Kinder. Meiner Tochter würde ich auch zu Taylor Swift fahren. Ja, und ja, das nur als Beispiel. Also das Umfeld entscheidet natürlich darüber, wo sind meine Grenzen überhaupt und was bin ich bereit, für etwas zu geben. Und ich versuche jetzt mal so in Richtung eine Stresssituation auf der Arbeit zu projizieren. Wenn es dort stressig ist, du hast es vorhin selber gesagt, dann wird fokussiert und dann werden rechts und links ganz schnell Grenzen gesetzt. Weil da gibt es überhaupt keinen Spielraum mehr, sich dann darum zu kümmern. Und das wird outgesourced, weggesourced, zur Seite gelegt, wegpriorisiert. Und das wird dann halt übernächste Woche weiter behandelt. Oder vielleicht hat es sich bis dahin auch schon erledigt. Ist ja wie, wenn man 2 Wochen Urlaub hat, dann erledigen sich auch viele Dinge von ganz allein, die man sonst 100 Mal gefragt worden wäre.
Genau, ja, guter Punkt. Und dann merkt man eben, dass man ein Stück weit doch ersetzbar ist. Und das ist, finde ich, gar nicht so schlimm, weil es einem auch wieder zeigt, die Welt geht nicht unter. Das befürchten wir ja manchmal. Wir befürchten ja manchmal, wenn was nicht erledigt wird, geht die Welt unter. Und dann lernen wir aber manchmal auf brutale Art und Weise, dass wir verhindert werden, etwas zu tun. Und dann finden sich Lösungen, mit denen wir nicht rechnen konnten. Das heißt nicht, dass wir uns darauf einlassen sollten, alles Larifari zu machen, aber den Stress, wir haben eine Neigung, bei zu viel Themen, die noch gar nicht wirklich Notfallthemen sind, in Stress zu verfallen. Und da kommen wir übrigens zum nächsten Antreiber. Das ist der Beeil-dich-Antreiber. Dieses, dass wir die ganze Zeit denken, das muss ich noch machen und das muss ich noch machen. Und natürlich, das weißt du, Ich weiß es als Selbstständige, du weißt es als Vater, dass wir, ich glaube, im mittleren Alter, wenn man ist, dann hat man besonders viele Themen, die man jongliert. Teilweise freiwillig, ne, weil man ist ja auch freiwillig Vater oder Mutter geworden. Ich bin freiwillig selbstständig geworden, aber es ist eben zu jonglieren. Und was da wieder nicht hilft, ist die ganze Zeit drüber zu jammern. Ich kenne viele Menschen, die kann man auch auf LinkedIn gut beobachten, die jammern die ganze Zeit, wie ungerecht das Leben ist. Und wenn wir auf Widerstand gehen, und das hat wieder mit Druck zu tun, deswegen sage ich jetzt, wenn wir die ganze Zeit auf Widerstand gehen, dann wird das viel, viel schwerer auszuhalten. Ich habe gerade im Coaching eine Dame, die ist Wirtschaftsprüferin und macht parallel jetzt noch die Steuerberatungsausbildung. Das ist irre anspruchsvoll. Wirtschaftsprüferin alleine ist schon ein Job, den ich nicht haben will. Und dann noch parallel die Steuerberaterausbildung mit Prüfung. Ich sage mal so, ich ziehe jedes Mal meinen Hut, wenn ich sie coache, weil ich glaube nicht, dass ich einen langweiligen Job habe. Aber was sie gerade durchmacht, das ist wirklich mehr als grenzwertig. Jetzt hat die eine Kollegin, die das Gleiche macht wie die. Und wann immer die sich sehen, erzählt die Kollegin nur, wie schlimm das alles ist. Führt dazu, dass ich meine Coachie nicht mehr mit der Dame treffen will, weil es ihr so viel Energie zieht. Sie merkt, sie kriegt dann weniger Kraft. Und das ist das, was uns bewusst sein muss, wenn wir permanent auf Widerstand gehen, dass das unglaublich viel Energie zieht. Und was sie dann gemacht hat, dass sie sich sehr damit auseinandergesetzt hat, wie kann ich das Leben, das ich gerade führe, also A, will ich das überhaupt? Ja, ich will das. Weil das Ziel, das war dann ihre Antwort für sich, ist Selbstständigkeit. Und jetzt visualisiert sie eben dieses Ziel und denkt an die Zeit danach, dass sie dann ihren Traum leben kann und kriegt jetzt ganz andere Emotionen. Das heißt nicht, dass es schön ist und leicht, aber es ist weniger mental belastend. Und das ist das mit dem Druck auch. Es gibt Athleten zum Beispiel, die können sich sehr stark auf den Tag nach dem Rennen konzentrieren. Ich gehöre auch zu denen.
Auf die
Und
Pizza.
das, ja, oder, und ich sage mir zum Beispiel auch beim Triathlon, beim letzten Lauf oder beim letzten Kilometer bei einem Lauf, komm, Daniela, gib noch mal alles. Danach kannst du die ganze Zeit auf der Couch liegen. Also ich lege den Fokus dann auf das, was danach möglich ist
Ja.
und ziehe mich so ein Stück weit, ob das vorm Rennen aus der Nervosität ist oder im Rennen aus dem Schmerz raus. Und die bewusst sich quasi an das, wofür wir es machen oder was wir gerne denken, fokussieren. Sie denkt zum Beispiel dann, die Dame, die gerade auf die Steuerberatungsprüfung lernt, da habe ich eine Hypnose gemacht. Sie träumt davon, danach einen Surfurlaub in Portugal zu machen. Und die ganze Hypnose, die dreht sich nur darum, dieses Ziel zu bestehen für den Urlaub. Das heißt, wir drehen den Fokus immer wieder Richtung Urlaub und das Ziel ist nur der Weg, die Tür dahin.
Es ist ein notwendiger Aufwand, den ich habe, dieses Ziel zu erreichen. Ja, total schön.
Muss man sich mal bewusst machen und das hilft mir auch immer, es hilft auch meinen Leuten. Wir haben ja häufig Angst oder Stress wegen einer Sache, die herausfordernd ist, wo wir vielleicht nicht genau wissen, ob wir die so schaffen, wie wir es von uns erwarten oder andere, womöglich bei den Profiathleten ist ja auch eine Erwartung von außen da. Wenn ich mir aber bewusst mache, dass es nur deswegen so ein großes Ding ist, weil es nicht jeder kann, verändert sich die Sache, weil wenn es leicht wäre, es keinen Menschen interessieren und es wäre auch nichts Besonderes. Und deswegen, wenn ich mir das bewusst mache, es ist nun mal was Besonderes, weil es nicht jeder kann und ich versuche es jetzt einfach, dann gibt das ja auch Entlastung. Und so, man merkt schon, es geht die ganze Zeit um den Perspektivenwechsel aus diesen Glaubenssätzen rauszukommen und Erlaubersätze zu finden. Wie kann ich die Sache wieder mehr öffnen, dass sie den Druck rausnimmt und mir eher das Schöne, also eigentlich immer wieder das Schöne dahinter entdecken?
Also ein besseres Fazit hätte man fast kaum ziehen können. Meinst du, wir haben alle inneren Antreiber und positiven Erlauber beleuchtet? Wollen wir sie nochmal zusammenfassen?
Also ich habe sie nicht alle genannt. Es gibt noch den Sei-Perfekt-Antreiber. Da kann man sich vorstellen, das kann manchmal Sinn machen. Ein Athlet, der in akribisch in der Vorbereitung ist als Profiathlet, macht durchaus Sinn. aber es gibt andere Bereiche im Leben, wo er vermutlich nicht so perfekt ist. Beispielsweise dann der eine hat es dann bezüglich der Ordnung zu Hause oder nicht so gut im Kontakt halten mit anderen Menschen oder womöglich nicht so gut im Google Maps bedienen. Das heißt, es gibt irgendwelche Bereiche, wo man einfach zulässt, da bin ich nicht perfekt, egal.
Und, ja, da hast du auch einen tollen Kontext geschaffen, übrigens wieder in alle Richtungen. Das ist ja auch etwas, was man oftmals nicht sieht. Ne? Man sieht nur diesen einen perfekten Teil und denkt sich dann, jetzt mal in der Metaebene, ne? Der Mensch muss ja überall so sein, ja. Und das jetzt mal so in der Draufsicht, das ist nicht so. Ganz oft ist es nämlich so, dass gerade Menschen, die in eins wirklich so offensichtlich sehr, sehr gut machen, dass sie in anderen Bereichen unglaubliche Schwächen haben und einfach nicht überall 150% geben können, sondern dann es vielleicht auch so ist, dass es zu Hause aussieht wie Sau.
Ja. Ja, 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 muss man doch mal bei diesem Seil perfekt, wenn man auch Richtung Optik denkt. Als Teenager ist es ja so, dass man zumindest als Frau, ich denke, es ist bei vielen Jungs auch so, da hadert man ja sehr mit seiner Optik. Und also ich habe mich da früher deutlich mehr unter Druck gesetzt. Und da war halt auch dieses, dass ich so die ach so Perfekten bewundert habe. Heute schaut man die Bilder an und denkt sich, hey, wo war eigentlich das Problem? Aber dann hatte ich mal den Fall, dass ich eine OP hatte. Mir wurden die Weisheitszähne rausgezogen und ich saß zu Hause auf der Couch mit so einer richtig fetten blauen Backe, also gelb-blau richtig entstellt. Und da waren dann von meiner Schwester die Kunstgruppe da. Und die haben gemeinsam irgendein Opfer gesucht, das sie malen können. Und das einzige Opfer, das weit und breit rumsaß, war ich mit meiner dicken blau-gelben Backe. Und ich habe gesagt, nee, ihr wollt mich nicht malen. Ich bin wirklich nicht schön anzusehen. Und dann sagte dieser Kunstlehrer zu mir, Perfektion ist für den Künstler absolut uninteressant. Wir suchen immer das Spannende. Das fand ich, das hat mich bis heute, hat mich dieser Satz nicht losgelassen, wenn ich mal wieder gefangen bin in Perfektionsgedanken. Das ist ja gar nicht, also ich meine, klar, es gibt Arbeiten, bitte liebe Buchhalter, ich weiß, die Diskussion habe ich jedes Mal, dass die Buchhalter zu mir sagt, aber wir müssen perfekt sein. Natürlich, wir müssen unterscheiden, es gibt Bereiche, wo wir perfekt sein müssen. Aber wir müssen auch da wieder hinschauen, wo ist es vielleicht gar nicht so notwendig und wo ist vielleicht diese Macke in Wirklichkeit spannend.
Das finde ich richtig gut. Und den Satz habe ich hier direkt mitgeschrieben. Das mit der Perfektion, sondern das Spannende, das Interessante ist. Und so ein Teil, den ich immer zu sei perfekt bewusst werden würde. Und ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass man ein bisschen erfahrener wird, ne, mit der Zeit, dass es auch einfach gut genug ist. Das gut genug ist auch gut. Das ist gelebte Effizienz, wenn man dann irgendwann mal sagt, hier, so hoch ist die Latte, ich muss wirklich 100% abzuliefern, muss ich für die letzten 20% unglaublich viel Energie aufwenden. Man sagt immer so, 80% der Energie muss man in die letzten 20% der Performance stecken. Und ich will jetzt nicht sagen, 80% ist in allen Arbeits- und Lebensbereichen gut genug. Aber es ist in vielen gut genug. Und gerade wenn man anfangen muss zu priorisieren, ist das, glaube ich, eine vernünftige Einstellung an der Stelle, sich mit diesem positiven Erlauber gut genug sein, kann auch mal genug sein. Und das ist Effizienz, dann auch zu sagen, es reicht auch.
Und Leute, das hat euch gerade eine Führungskraft gesagt.
Ja, das ich hoffe, meine Mitarbeitenden hören nicht mit. Nein, tatsächlich okay. Ganz genau so. Und ich wünsche mir auch sehr dieses Feedback hier. Sagt, wenn es zu viel ist, sagt, wenn ihr eine Prio braucht. Ich kann nicht erwarten, dass jeder Mitarbeiter diese Priorität selber setzen kann, gerade wenn ich die mit Aufgaben volllade. Und man muss da schon sehr, sehr genau unterscheiden. Ich meine, eine gute Führungskraft hat im Blick, wem gibst du was? Und eine gute Führungskraft hat selbst im Blick, was hat sie wem gegeben? Wie viel hat sie wem gegeben? Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich auch in Situationen komme, wo ich dann den Überblick verliere, gerade wenn es dann auch viele werden, die man dort beschäftigt und vielleicht auch ein mittleres Management fehlt, dass man dort mit diesen Aufgaben betraut. Oder mir der Blick fehlt auf die Arbeitslast, die unter dem mittleren Management liegt, was ja auch wieder etwas ist. Man hat ja nur diese Ebene im Blick. nicht die darunter? Wie gehen die denn damit um? Und ich komme dann nur und frage, was ist hier, was ist damit? Und ja, drei Ebenen drunter müssen da Menschen richtig looten, ne? Und das.
Gut, jetzt, ich glaube, jetzt haben wir sie. Wir hatten streng dich an, sei stark. Wir hatten sei perfekt jetzt zum Schluss. Wir hatten beeil dich. Und es gibt noch einen fünften, den, ich weiß nicht gar nicht, ob wir den durchgenommen haben. Mach es allen recht. Ja, natürlich, den hatten wir auch. Ja,
ach, sein Recht hatten wir auf jeden Fall.
Den hatten wir, genau.
Ja, ich sage an der Stelle jetzt schon mal ganz lieben Dank, dass du das mal zusammengefasst hast, weil ich kann jetzt hier auch nur mal eine kleines Ad für deinen Newsletter machen, den man natürlich auch bei dir erwerben kann. Da sind diese inneren Antreiber auch nochmal dargestellt. Ich fand den super interessant, insbesondere die positiven Erlauber fand ich sehr, sehr gut. Ich wollte das aber nochmal loswerden. Das ist mir jetzt die letzten zwei Mal schon aufgefallen und diesmal wieder, dass ich es halt wirklich schön fand und dass das auch ein tolles Zusammenspiel ist. Ich meine, wir erzählen hier auch alles, aber so hat man es dann einfach auch nochmal schwarz auf weiß. Ich fand das
super, ganz herzlichen Dank auch für den kleinen Werbeeinspieler. Und tatsächlich habe ich an den Erlaubern ziemlich lang geschliffen, weil, wie du selber sagst, man kann da ganz viel recherchieren und googeln, aber da kommt nicht immer das raus, was mich zufriedenstellt oder wo ich dann auch sage, würde der Erlauber mir taugen? Und ich habe wirklich nur solche Erlauber genommen, mit denen ich mich auch selbst identifizieren konnte, dass ich die zulassen kann. Und ich glaube, das ist das, was für sich jeder da draußen, wenn ihr euch Erlauber raussucht, sucht euch welche, die ihr auch wirklich alternativ verinnerlichen könnt. Weil wenn ihr merkt, nee, ich glaube das nicht, ich habe Angst, dass mich das von meiner Leistungsfähigkeit wegbringt, dann wird er nicht funktionieren. Und deswegen braucht ihr eine richtig gute Prüfung. Und ich zum Beispiel habe sehr gerne, dass ich mir Songs suche, die dann dazu passen. Da kann man gerne sich auch mal damit beschäftigen und gucken, welche Songs erlauben mir eigentlich meine Perspektive zu meinen inneren Antreibern zu wechseln. Vielleicht nicht während des Rennens, das soll dieses sei stark und streng dich an sein oder während des Trainings, aber mal, wenn ich auf der Couch liege, kann ich mir vielleicht mal erlauben, auch Songs zu hören, die genau das zulassen, zum Beispiel.
Und du hast ja beim Rennen schon das Bild, wie du auf der Couch liegst und den Song hörst. Ja, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt. Somit haben wir dann das Ganze auch den Kreis auch aufgelöst, ja, den Management-Zirkel, den du da in dir selbst abspielst. Das ist sehr, sehr schön. Ja, und die Pizza, die wollen wir nicht vergessen.
Okay, so, in diesem Sinne, knallrot, was ihr nicht sehen könnt.
Schon.
Lass ich Matthias das Schlusswort.
Ja, ich danke, dass ich das Schlusswort auch haben darf und nicht nur den Einstieg. Es hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr, sehr interessant, dass du das Thema Ruhm und Druck nochmal beleuchtet hast aus einer ganz anderen Perspektive. Ich denke, gerade jetzt im Zeichen von Olympia und den Leistungen, die wir hier jeden Tag sehen, und das hört ja auch nicht auf, die Paralympics gehen ja dann gleich weiter und das ist ja ein Thema, was uns noch ein paar Wochen beschäftigen wird. Und wir sehen das jeden Tag. Vielleicht gucken wir jetzt alle mal ein bisschen anders auf die Sportler, die dort sind, verabschieden uns von diesen Plattitüden, die ich ganz genauso wie du bei LinkedIn sehe, ne? Das musst du ja machen, da kriegst du auch eine Menge Geld dafür, ne? Und ja, das, ich beteilige mich da auch null dran, ich kann es nicht sehen. Vielleicht schauen wir, zumindest alle, die hier mithören, ein bisschen anders auf die Leistungen, die dort gebracht werden, den Druck, unter dem die Menschen dort stehen, weil auch das ist Teil des Sports, das gehört mit dazu. Vielleicht schauen wir auch ein bisschen auf uns selbst, ein bisschen mehr Selbstreflexion, innere Antreiber, positive Erlauber, suchen nach Erlaubern, mit denen wir auch wirklich was anfangen können. Das fand ich auch ganz herausragend von dir, das darzustellen. Und ja, kann mich nur bedanken für deine Zeit und auch danke, dass ich hier das mit dir machen darf und freue mich schon sehr, mit dir vielleicht nicht beim nächsten Mal über die Wechseljahre zu sprechen, vielleicht beim übernächsten Mal, das entscheiden wir noch, aber wieder mit dir hier zu sprechen und wünsche euch eine stressfreie Zeit bis dahin und ja, freue mich auf die Aufnahme.
Ich auch. Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.